HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Der Tag war schön und sobald es dunkel wurde, wussten wir schon, was uns erwartet.
Androhung von Schlägen, Herumschubsen, ein Schlag auf den Hinterkopf oder auch mit Gegenständen.
Stumpfe Gewalteinwirkung, mal mit einer Hand, mal mit einem Besen.
Wir erleben, dass Kinder verbrüht werden, verbrannt werden. Dann haben wir das Fixieren von Kindern, dass sie irgendwo gefesselt werden.
Ich fühle mich dann provoziert, ja, und das baut sich so auf. Also es geht jetzt nicht von jetzt auf nachher.
Ich habe eine akute Kindeswohlgefährdungsmeldung bekommen, gerade von der Klinik. Hast du einen Moment?
In der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage haben ein Drittel aller Befragten über 14-Jährigen angegeben, irgendeine Form der Misshandlung.
Wir haben viel Verantwortung, wir haben viel Stress und wir müssen ganz viel wuppen mit wenig Personal.
Sie werden geschlagen, gequält und vernachlässigt. Und sie können sich schon deshalb nicht wehren, weil sie Kinder sind. Mit viel Glück treffen sie irgendwann auf aufmerksame Nachbarn, Erzieher, Lehrer oder Ärzte, die dafür sorgen, dass die Gewalt aufhört. Sobald ein Verdacht auf Kindesmisshandlung besteht, müssen alle, die davon erfahren, umgehend handeln. Vor allem, wenn nicht nur das Wohl, sondern auch das Leben des Kindes in Gefahr ist. Diese Gewalt ist verboten. Aber das passiert nicht immer, wie die dramatischen Fälle von Jessica, Kevin oder Jacqueline und anderen aus den letzten Jahren zeigen. Das deutsche Hilfesystem wurde aufgerüttelt, nachdem diese Kinder durch die Hand ihrer Eltern gestorben waren. Aber jetzt gibt es zwar Ansprechpartner und Institutionen, an die man sich bei Verdacht auf Kindesmisshandlung wenden kann, aber die Gewalt gegen Kinder will nicht aufhören. Und das hat strukturelle Gründe, wie eine neue Studie zeigt. Welches Kind Hilfe bekommt und welches nicht, das hängt immer noch davon ab, wie viel Geld in einer Kommune für den Kinderschutz ausgegeben wird, wer gerade Dienst hat und wie gut das jeweilige Personal Bescheid weiß. Ein unhaltbarer Zustand, findet die Koblenzer Sozialforscherin Katinka Beckmann. Der Kinderschutz müsse neu aufgestellt werden, fordert sie. Ihre heute vorgestellte Studie ist der Ausgangspunkt einer umfassenden Recherche von HR Info und ARD-Kollegen, die das dramatische Ausmaß des Gewaltproblems in Familien deutlich macht. Schutzlos, ausgeliefert, Gewalt gegen Kinder haben wir deswegen heute getitelt und wollen uns anschauen, wo beginnt die Gewalt, körperliche oder auch emotionale? Wer sorgt dafür, dass wehrlose Kinder und überforderte Eltern Hilfe bekommen? Und wie gut sind die Helfer, Pädagogen, Jugendamtsmitarbeiter, Richter auf die schwierigen Aufgaben vorbereitet, wenn sie zum Beispiel darüber entscheiden, ob ein Kind weiter bei der leiblichen Familie bleiben kann. Die Ergebnisse der Studie fasst Stefan Ehlert zusammen. Sie sollten uns zu denken geben.
Personalmangel, zu wenig Platz und eine miserable Ausstattung. So lassen sich die Befunde der Koblenzer Studie über strukturelle Defizite der deutschen Jugendämter zusammenfassen. Sie entstand in den vergangenen 2 Jahren im Auftrag des Jugendamts Berlin-Mitte. 65 Fälle gleichzeitig bearbeiten Sozialpädagogen in Berlin-Mitte. Von der akuten Kindeswohlgefährdung bis hin zur Erziehungsberatung in Lebenskrisen. Das sind pro Person fast doppelt so viele Fälle wie vom Berufsverband empfohlen. Besser sei die Lage in Hessen oder Brandenburg, je nachdem, ob eine Kommune Geld hat oder keins, erklärt die Autorin der Studie, Professor Katinka Beckmann. Die Sozialwissenschaftlerin der Hochschule Koblenz sagt, ob ein Kind geschützt werden könne oder nicht, das hänge auch von der Postleitzahl ab.
Es kann unter Umständen in der Tat von der finanziellen Situation vor Ort abhängen, was eben mit diesem Kind gemacht wird oder eben nicht. Also was gibt häufig der Geldbeutel in der Kommune noch her oder nicht?
Außer den oft hohen Fallzahlen ergab die Studie eine extrem hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern der Jugendämter. Mehr als jeder Dritte wirft hin, bevor 3 Jahre rum sind. Die Folge, es fehlen erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Die Klienten haben ständig mit neuen Ansprechpartnern zu tun. 652 Mitarbeiter aus 175 Jugendämtern wurden für die Koblenzer Studie befragt. Ziel war es, bundesweit repräsentative Daten zu erheben und damit eine wissenschaftliche Grundlage für politische Forderungen zu schaffen, erklärt Rainer Becker, Vorsitzender der Deutschen Kinderhilfe e.V. Sein Verein hat die Studie finanziert.
Überzeugen können Sie am besten mit wissenschaftlich belegbaren Fakten, wo man nicht aber sagen kann, das stimmt nicht.
Fakten wie ein Drittel der Sozialpädagogen kann den Klienten keine geschützte Gesprächsatmosphäre bieten, weil es an Besprechungsräumen fehlt. Drei Viertel haben kein Diensthandy, sind schwer zu erreichen für ihre Klientel. Auch nach Jahren der Skandale und Debatten über den Kinderschutz in Deutschland fehlt es in zu vielen Kommunen am nötigsten. Das ist nach Meinung von Professor Beckmann kaum wegzudiskutieren. Aber sie hat auch Lösungsvorschläge parat.
Nämlich endlich die Kommunen aus der Finanzierungsverantwortung der Jugendhilfe zu nehmen und sie dorthin zu verlagern, wo sie in meinen Augen hingehört, nämlich auf die Bundesebene.
Die Kosten der Kinder- und Jugendhilfe soll künftig der Bund schultern, fordert Katinka Beckmann. Außerdem sei die Zeit reif für einen Kinderschutzbeauftragten der Bundesregierung, einen mit echten Befugnissen.
Der darauf achtet, dass das, was im Gesetz steht, dass nämlich jedes Kind das an Hilfe bekommen soll, was es auch wirklich braucht, dass das eben auch umgesetzt wird.
Stefan Ehlert über die Studie der Hochschule Koblenz über Missstände im Kinderschutz in Deutschland und was daraus folgt. Das klingt nicht gut, was die Forscherin für Schlüsse zieht oder was sie auch berichtet aus den Mitarbeiterbefragungen von 175 Jugendämtern in Deutschland. Rücken wir näher ran und gucken uns die Arbeit vor Ort an. Petra Boberg hat die Mitarbeiter des Kinderschutzes im Jugendamt Wiesbaden begleitet.
Sex- und Sozialarbeit Krause-Ackermann.
Die 43-jährige Sozialpädagogin sitzt hochkonzentriert am Schreibtisch und telefoniert. Dabei macht sie sich Notizen. Alltag im Team Kinder- und Jugendschutz im Wiesbadener Jugendamt.
Okay. Wie alt ist das Baby?
Ein Arzt einer Wiesbadener Klinik hat angerufen, Verdacht auf Schütteltrauma bei einem 3 Monate alten Baby. Krause-Ackermann erfragt alle Details und trommelt das Team zusammen.
Lisi?
Ja?
Ich habe eine akute Kindeswohlgefährdungsmeldung bekommen, gerade von der Klinik. Hast du einen Moment?
Ja.
Seit 10 Jahren arbeitet die Sozialpädagogin im Wiesbadener Jugendamt. Die Diagnose Schütteltrauma versetzt sie jedes Mal sofort in Alarmstimmung. Denn Schütteln kann Babys töten oder zu schwersten Behinderungen führen. Es muss jetzt schnell gehen. Das Team bespricht das weitere Vorgehen.
Soweit ihr das jetzt überblicken können, kann das Baby bis Mitte nächster Woche da bleiben.
2 Kollegen fahren direkt ins Krankenhaus. Krause-Ackermann muss sich um andere Fälle kümmern. Das Baby mit dem Schütteltrauma beiseite schieben. Der nächste Fall wartet.
Wir haben viel Verantwortung, wir haben viel Stress und wir müssen ganz viel wuppen mit wenig Personal. Das ist schon auch manchmal schwer auszuhalten.
Dass Kinder geschlagen oder gedemütigt werden, passiere oft, weil Eltern überfordert seien. Hier beginnt meine Arbeit, sagt sie und packt energisch ihre Tasche. Ein Hausbesuch steht an, eine Mutter und ihr Neugeborenes.
Wir fahren jetzt zur Familie Diehl. Die Frau Diehl hat vor circa 3 Wochen ihr 6. Kind bekommen.
Da wollen wir einfach mal das Kind willkommen heißen, gucken, wie es dem Kind geht. Die kennen wir schon lange. Bin mal gespannt, was sie so erzählt.
Marlena Diehl, den Namen haben wir geändert, wurde von ihrem Ex-Partner geschlagen. Jetzt ist sie alleinerziehende Mutter von 6 Kindern. Baby Mia ist seit 3 Tagen zu Hause. Wie läuft es?
Hallo, machen Sie uns auf.
Geht's Ihnen gut?
Ja, danke schön.
Da ist ja das Kleine.
Fürsorglich, aber bestimmt scannt Krause-Ackermann die Wohnung, nimmt Baby Mia auf den Arm, fragt immer wieder, wie sie unterstützen kann. Am Ende einigen sich beide auf eine Kinderfrau, die regelmäßig kommen wird.
Also tschüss.
45 Minuten dauert das Gespräch. Ganz schön knapp, sagt Krause-Ackermann. Leider.
Also ich würde mir mehr Personal wünschen. Ich würde mir Mitarbeiter wünschen, die sagen, ja, hier bin ich richtig und das mache ich und ich lasse mich drauf ein.
Und da klingelt schon wieder ihr Telefon.
Petra Boberg über die Arbeit des Wiesbadener Kinder- und Jugendschutzes. Professor Mot Zietelmann mit der Pädagogik der frühen Kindheit und besonders Jugendhilfe und Kinderschutz befasst an der Frankfurt University of Applied Science, ist jetzt ins Studio gekommen. Frau Zietelmann, wenig Zeit für große Aufgaben, so klingt das. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Jugendämtern ausreichend auf diese Herausforderungen vorbereitet?
Ja, wenig Zeit. Das betrifft ja die Rahmenbedingungen und die sind so wie geschildert. Die Mitarbeiter arbeiten wirklich unter sehr schweren Bedingungen, machen eine sehr belastende Arbeit, müssen versuchen, im Team zu arbeiten und tragen doch jeder für sich auch eine große Verantwortung. Die Vorbereitung auf diese schwierige Arbeit ist schlecht.
Was heißt das? Spielt das keine Rolle in der Ausbildung?
Nein, in der Ausbildung kann es eine Rolle spielen, wenn die Studierenden sich entscheiden, sie möchten ein Seminar belegen, wenn es an der Hochschule überhaupt eins gibt. An vielen Hochschulen wird gar nicht der Kinderschutz gelehrt für angehende Sozialarbeiter, die dann ins Jugendamt gehen. Das heißt, die kommen diesbezüglich als Laien ins Amt und müssen sich dann im Job sozusagen antrainieren, was sie brauchen. Und das geht natürlich nicht.
Also das ist eine Frage des freiwilligen Engagements oder des persönlichen Interesses, ob jemand, der jetzt eben zum Beispiel soziale Arbeit studiert, später in einem sozialen Beruf oder im Jugendamt sitzt, ob der sich überhaupt mit Kinderschutz befasst. Das gilt also auch für die Leute, die als Familienhelfer in die Familien gehen, dort arbeiten und eigentlich erkennen sollen, was ist hier vielleicht gefährdet oder was nicht.
Also wir sind wahrscheinlich die einzige Hochschule, schätze ich, in Deutschland, die überhaupt sowas wie eine Pflicht vorsieht im Studium für den Kinderschutz. Und das sind genau 8 Stunden an einem Tag. Mehr haben die pflichtmäßig nicht, selbst bei uns. An anderen Hochschulen gibt es das gar nicht. Und die werden tatsächlich mit diesem knappen Wissen oder gar kein Wissen über Trauma, über Schütteltrauma, was wir gerade hörten. Was muss ich schauen, wenn ich nach einem Baby schaue? Wie sollte der Ernährungszustand sein? Wie ist die Sprachentwicklung? Welche Störungen haben die Eltern vielleicht an psychischen Störungen, an geistigen Behinderungen, an Sekten, in denen sie sind, oder Gewaltdurchbrüchen? Das erfordert ja ein ganz immenses Wissen, und dieses Wissen bringen die Mitarbeiter aus dem Studium nicht mit.
Der Vollständigkeit halber auch nicht die in einer Kita oder in einer Schulsozialarbeit?
Nein, die schon gar nicht.
Das ist dramatisch. Warum ist das so unterbelichtet?
Die Gesellschaft ist erst langsam reif geworden für das Fachgebiet Kinderschutz, und der Kinderschutz hat in den Professuren und in den Widmungen der Hochschulen noch überhaupt keinen Einzug gefunden. Das heißt, wir haben kaum Professuren, in denen das Wort Kinderschutz überhaupt vorkommt in der Beschreibung in ganz Deutschland. Damit ist es das Engagement einzelner Kollegen, ob die sagen, ich möchte was anbieten oder nicht. Und das wird sich leider auch nicht ändern, wenn von der Politik nichts passiert.
Das heißt, wenn die Lehrstühle fehlen, dann fehlt auch die Forschung dazu. Also es fehlt an Wissen, es fehlt an Lehre, es fehlt an Ausbildung. Eigentlich wundert man sich dann nicht, dass so viele sich scheuen zu handeln, wenn sie was sehen. Also in der Kita zum Beispiel eine Erzieherin, die sie denkt so, hoch, ich habe da so ein komisches Gefühl. Da passiert ja oft erstmal nichts oder es passiert oft zu spät, weil man eben diese Hürde hat, will ich jetzt wirklich da dran gehen? Ich kenne mich ja gar nicht so gut aus. Frau Zittelmann, also sind das dann auch wirklich schlimme Folgen von einer dramatischen Ausbildungssituation?
Das denke ich schon. Mit einem besseren Wissen wüssten zum Beispiel die Erzieher in der Kita schon, wonach schaue ich überhaupt? Wie dokumentiere ich das? Wie spreche ich mit einem Kind, das sich mir anvertraut, ohne dass ich es suggestiv befrage? Das heißt, in das Kind hineinfrage, was ich hören möchte. Das wären Grundlagen, ganz wichtige. Und klar, wenn die wüssten, die Meldung ans Jugendamt bedeutet noch lange nicht, dass ein Kind dann aus der Familie genommen wird. In vielen Fällen passiert das ja eher viel zu spät als viel zu früh. Dann würde auch früher das Jugendamt eingeschaltet mitsamt der ganzen Hilfen, die es ja tatsächlich auch bereitstellen kann in vielen Fällen. Ne?
Aber Jugendamt einschalten, das klingt natürlich auch schon schnell nach, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eben als Kita-Erzieherin ein Kind habe, wo ich denke, das ist in Not, denke ich, okay, ich schalte das Jugendamt ein, dann wird das Kind vielleicht von den Eltern hier aus der Kita genommen. Das heißt, ich habe es dann gar nicht mehr, um ihm helfen zu können. Also solche Ängste spielen da sicher auch eine Rolle, oder?
Die spielen bestimmt eine Rolle. Andererseits kann diese Erzieherin nicht wissen, ob nicht die Nachbarn schon ganz oft angerufen haben, ob es Polizeieinsätze gab, ob die Akte schon überquillt. Und solange sie sich nicht meldet, denkt das Jugendamt, alles gut in der Familie. Das heißt, die Stränge laufen zusammen im Jugendamt, und wir müssen darauf vertrauen können, dass die Leute dort so gut ausgebildet sind und fachlich so ausgestattet sind, dass sie diese schwierige Arbeit dann auch leisten können. Davon sind wir leider noch entfernt.
Das erhöht vielleicht natürlich die Scheu, noch jetzt ans Jugendamt zu gehen, weil dann ja auch noch das Damoklesschwert ist, was, wenn ich jetzt fälschlicherweise mich ans Jugendamt wende, wenn gar nichts Schlimmes passiert ist und das Kind hat eine, keine Ahnung, veränderte Blutungsneigung oder so, deswegen hat es dauernd blaue Flecken und dann nachher kommt raus, es ist gar nichts, auch das ist doch sicher eine hohe Hürde.
Ja, aber im Kinderschutz muss man lernen, dass jeder seine Aufgabe macht und jeder seine Zuständigkeit, und das bedeutet, ich muss vertrauen können, dass der Arzt richtig diagnostiziert, dass das Jugendamt das Richtige macht. Ich bin ja nicht in der Lage, an deren Stelle zu handeln. So rum funktioniert das System auch nicht.
Dazu brauche ich natürlich eben eine fachliche Ausbildung, eine fachliche Unterstützung, ein fachliches Wissen. Aber es gibt vielleicht auch noch eine andere Hürde, die im Kopf ist, oder eine Schwelle. Die Vorstellung von der leiblichen Elternschaft oder die Vorstellung von dem Glück einer leiblichen Familie. Hängen wir die in Deutschland zu hoch?
Also es gibt Länder, die da um einiges realistischer mit umgehen, ja. Und wir haben nach dem Faschismus, glaube ich, eine sehr hohe Schwelle aufgebaut, um in Familien einzugreifen und wahrzunehmen, dass es Eltern gibt, die erziehungsunfähig sind. Und das muss sich vielleicht auch dann bei jeder einzelnen Person erstmal setzen, diese Erkenntnis, dass selbst mit Therapie, mit Familienhilfe, mit Beratung bei manchen Eltern es so ist, dass man ihnen eher helfen muss zu sehen, sie können es nicht und sie müssen es nicht können und ihr Kind ist woanders besser aufgehoben. Dorthin zu kommen ist ein langer Weg auch für unsere Fachkräfte, das zu lernen.
Sagt eine Pädagogikprofessorin, Professor Maud Zittelmann aus der Frankfurt University of Applied Science, früher hieß das Fachhochschule.
So ist es.
Ganz herzlichen Dank. Die Forderung ist ganz klar, der Kinderschutz muss in die Ausbildung der Pädagogen und zwar muss er dort fest verankert werden. Schutzlos ausgeliefert, Gewalt gegen Kinder, der Tag in HR2 Kultur. Zum Verschnaufen ein Stück glückliche Kindheit aus Die Kinder aus Bullerbü von Astrid Lindgren.
Inga und ich versuchen immer herauszufinden, wann es in Bullerbü am lustigsten ist. Vielleicht hat Inga recht, wenn sie meint, dass es am allerlustigsten im Sommer ist. Denn Sommerferien sind einfach herrlich. Am ersten Abend in den Sommerferien gehen wir immer zum Nordhofsee und angeln. Ich weiß nichts, was so sommerlich ist wie Angeln. Lasse nennt den Abend, an dem die Ferien beginnen, den großen Anglerabend. Es gibt einen kleinen, gerade richtigen Felsen, auf dem wir sitzen, wenn wir angeln. Er heißt Barschberg. So heißt er nur, weil man dort niemals einen Barsch erwischt, meint Inga. Das Einzige, was man dort bekommt, sind Mückenstiche, sagt sie. Aber Bosse hat trotzdem einen großen Barsch herausgezogen, als wir neulich da waren, und Britta fing zwei kleine Plötzen. Und nun will ich erzählen, was wir taten, als es Mittsommer wurde. Auf der Südhofwiese hatten wir eine Mittsommerstange. Alle in Bullerbü halfen dabei, sie herzurichten. Zuerst fuhren wir mit unserem Heuwagen tief in den Wald hinein und schnitten Zweige, die wir für die Mittsommerstange brauchten. Papa lenkte die Pferde. Als wir aus dem Wald wieder nach Hause kamen, gingen Agda, Inga, Britta und ich ganz viel Flieder pflücken, der hinter unserem Holzschuppen wächst, und wir pflückten große Sträuße. Damit gingen wir zur Südhofwiese. Dort hatten Oskar und Kalle bereits die Mittsommerstange zurechtgeschnitten. Wir schmückten die Mittsommerstange mit Laub und banden oben zwei große Fliederkränze fest. Onkel Erik, Ingas Vater, spielt so wundervoll Ziehharmonika. Er spielte viele lustige Stücke, nach denen wir alle tanzten.
Aus Bullerbü zurück in die Realität, HR2 der Tag. Schütteltrauma, gebrochene Rippen, Striemen durch Schläge mit dem Gürtel. Das sehen täglich die Kinderschutzambulanzen der Kliniken. Bestenfalls werden die Kinder dort vorgestellt. In Deutschland wurden im Jahr 2016 laut Statistischem Landesamt mehr als 22.000 Kinder von Erwachsenen körperlich, psychisch oder sexuell misshandelt. Meist sind die Eltern die Täter. 2017 starben in Deutschland 143 Kinder an den Folgen solcher Misshandlungen. Viele der Misshandlungen führen nicht zum Tod, werden vielleicht auch gar nicht vom Umfeld bemerkt, aber die Folgen für die Kinder sind trotzdem dramatisch. Petra Boberg und Stefan Ehlert haben Opfer von Misshandlungen getroffen, die Namen sind verändert, die Stimmen verfremdet.
Der Tag war schön und sobald es dunkel wurde, wussten wir schon, was uns erwartet. Jeder kennt das Spiel Kniffel. Ja, sobald das Kniffelspiel anfing und wir im Zimmer waren, wussten wir, es dauert nicht mehr lang, dann kommt sie rein. Und hat dann einfach ihre, ich weiß nicht, Wut, Unzufriedenheit an uns ausgelassen.
Rebecca und ihr Bruder werden von der alkoholabhängigen Mutter über Jahre immer wieder brutal geschlagen. Mit der flachen Hand ins Gesicht, einem Besen auf dem nackten Po. Sie leben in Wiesbaden. Das Jugendamt nimmt die Kinder schließlich aus der Familie.
Also der erste Gang in dieses Heim, also da war ich vier. So, muss man sich vorstellen, so ein steiler Weg nach vorne in so einem großen Haus. Das kam mir, glaube ich, vor wie eine Traumwelt. Da war ich glücklich.
Rebecca wechselt von Heim zu Heim. Mit 11 Jahren fängt sie an, die Schule zu schwänzen, treibt sich am Wiesbadener Hauptbahnhof rum. Die Wohnungslosen werden zu ihrer Familie. Sie denkt, dass sie auf der Straße alles lernt, was sie fürs Leben braucht, und bricht die Schule ab. Sie fängt an zu trinken, nimmt Drogen.
Also das ist so hart gewesen, trotz alledem, wo wir lieb waren, haben wir trotzdem Ärger bekommen, ohne Grund.
Als Teenager fängt Rebecca an, sich zu ritzen. Sie zeigt die vielen tiefen Narben auf ihrem Oberarm. Doch heute mit 29 Jahren schaut sie nach vorne, will vielleicht den Schulabschluss nachholen, eine Ausbildung anfangen. Vergessen wird sie die Prügel der Mutter nie.
Später Abend, ein kleines Büro, die Tür ist zu, damit keiner mithört. Eine Sozialpädagogin sitzt bei uns. Über die Jahre hat sie vieles mitbekommen, auch aus Shantanas Leben. Shantana ist 21, Büroangestellte. Wie ein Rechtsmediziner listet sie auf, wie sie zu Hause geschlagen wurde.
Stumpfe Gewalteinwirkung, mal mit einer Hand, mal mit einem Besen.
Ihre Eltern hätten gewusst, dass es verboten ist, die Kinder zu schlagen, es habe sie aber nicht interessiert. Ich möchte von Shantana wissen, ob sie sichtbare Spuren davon getragen hat.
Ja, ich habe eine Narbe am Fuß. Meine Mutter hat mich mit ihren Absatzschuhen besser gesagt.
Da ist es wieder das verlegene Lachen. Shantana, Saida und Anna, 21, 17 und 13 Jahre alt. Zwei stark übergewichtig, eine in psychologischer Behandlung. Aber fröhlich im Auftreten und voller Pläne für die Zukunft. Sie lachen viel miteinander, sie erzählen sich fast alles, sagen sie. Das ist offenbar ein Weg, die Schläge zu verarbeiten. Saidas Erinnerungen an Vaters Bambusstock sind noch frisch.
Mein Vater hatte meinen Bambusstock zu Hause. Jeder hat Schläge bekommen. Hand auf! Dreimal auf die Hand klatschen. Und wenn du die Hand weggemacht hast, halt auf ganze Körper.
Von Misshandlung will keine der jungen Frauen sprechen. Ab und zu eine Schelle, so nennt Anna ihre Ohrfeigen. Aber wie fühlt sich das an, wenn die, die man liebt, einem ständig Schmerzen zufügen? Sie käme heute damit klar, meint Saida.
Ja, das hat halt was mit Charakter zu tun. Und nicht jeder hat gleich eine Charakterstärke. Also wenn die Eltern jemanden nicht schlagen oder nicht anschimpfen, finde ich, es keine Liebe im Spiel.
Weglachen, runterspielen oder gar rechtfertigen, so reagieren die jungen Frauen auf ihre Misshandlung. Die Bindung zu den Eltern stellen sie nicht in Frage.
Das ganze Grauen, was Kindern widerfahren kann hinter den verschlossenen Türen der elterlichen Wohnung, das geht an keinem Kind spurlos vorbei. Und es ist erschütternd, wie oft in solchen Misshandlungsfällen eigentlich schon Hilfe eingeschaltet war, vielleicht das Umfeld etwas bemerkt hatte, vielleicht sogar das Jugendamt informiert war und nur manchmal das Kind in einer Kinderschutzambulanz überwiesen wurde. Die gibt es mittlerweile in vielen deutschen Unikliniken. Professor Dragana Seifert ist Leiterin der klinischen Rechtsmedizin am Uniklinikum Eppendorf und Mitbegründerin des Hamburger Kinderkompetenzzentrums des Institutes für Rechtsmedizin. Frau Seifert, habe ich vor der Sendung gefragt, zu Ihnen werden Kinder überwiesen, bei denen ein Verdacht auf Misshandlung vorliegt. Mit welchen Fällen haben Sie da tagtäglich zu tun?
Die meisten Kinder, die wir sehen, sind Opfer von körperlicher Misshandlung oder es besteht Verdacht, dass die Kinder Opfer von Kindesmisshandlung geworden sind und deswegen werden sie bei uns vorgestellt. Wir sehen aber auch Kinder bei Verdacht auf Vernachlässigung, weil in unseren Kinderkompetenzen auch Kinderärztinnen arbeiten, die spezialisiert sind auf diese Fragestellung. Das sind die häufigsten Fragestellungen, die wir haben.
Was ist dann Kindesmisshandlung und was ist Vernachlässigung?
Von Kindesmisshandlung sprechen wir als Rechtsmediziner, wenn ein Kind zum Beispiel geschlagen wurde, wenn das Kind Blutunterlaufungen aufweist, wenn das Kind Folgen von thermischer Gewalt, Verbrühungen oder Verbrennungen aufweist oder wenn das Kind Knochenbrüche hat zum Beispiel oder ein Säugling geschüttelt wurde. Von Vernachlässigung sprechen wir, wenn ein Kind nicht genügend ausreichend gefördert wird, wenn ein Kind keine gesundheitliche Fürsorge bekommt, die es benötigt, zum Beispiel zuckerkranke Kinder, die nicht ordentlich Medikamente bekommen, aber auch Kinder, die nicht ausreichend ernährt oder ausreichend zu trinken bekommen. Das alles ist eben die Formen der Vernachlässigung. Aber am häufigsten haben wir es mit Kindern zu tun, die nicht gefördert werden und die nicht ausreichende gesundheitliche Fürsorge bekommen.
Und woran erkennen Sie zum Beispiel jetzt bei der körperlichen Misshandlung, ob das eben die Folge eines Fahrradsturzes ist, wie vielleicht die Eltern sagen, oder eine Wickelkommode, von der ein Kind runtergefallen ist, oder ob es eben doch elterliche Gewalt war?
Das ist, man muss es sagen, je älter ein Kind ist, wird es schwieriger. Es ist deutlich einfacher, wenn wir mit Säuglingen zu tun haben, weil bei Säuglingen wissen wir alle, sie haben einen sehr kleinen Bewegungsradius und jede Fraktur, die dann so ein Kind hat, ist sehr verdächtig auf eine Kindesmisshandlung. Ein Kind, das kaum sich bewegen kann, kann sich auch keine Verletzungen im Sinne von Blutunterlaufungen zuziehen. Hingegen, je älter ein Kind, so schwieriger ist die Diagnose für uns. Und dann müssen wir uns immer solche Plausibilitätsfrage stellen. Also können wir nachvollziehen das, was uns die Eltern sagen? Und es gibt kein Rezept, den man geben kann. Wo man achten muss, ist, dass man eine Ganzkörperuntersuchung macht, weil manchmal eine kleine Hautabschürfung einen Hinweis geben kann, dass es vielleicht doch ein Unfall war. Aber es ist auch ganz wichtig, und das unterscheidet uns Rechtsmediziner von anderen Ärzten, sich einfach den Tatort anzuschauen oder Unfallort, wenn man es so sagt, oder sich Fotos schicken zu lassen, um zu gucken, ist das plausibel, was man uns sagt. Aber gerade wenn es um Blutunterlaufungen und Knochenbrüche geht, bei Kindern, die sich schon bewegen können, die Fahrrad fahren können, ist es nicht immer einfach. Mhm. Außer, wenn ich das noch sagen darf, wir haben eine klare geformte Verletzung, zum Beispiel Abdruck einer Hand im Gesicht, was relativ häufig vorkommt.
Mhm. Wie gehen Sie denn auf diese Kinder zu, wenn Sie die untersuchen? Gerade Ältere, die werden ja schon verstehen oder wissen, dass das jetzt kein normaler Kinderarztbesuch ist.
Also das Entscheidende ist, das Vertrauen eines Kindes zu gewinnen, egal wie alt das Kind ist. Wir haben Kinderspielzimmer bei uns im Institut. Also entscheidend ist es, das Kind mich akzeptiert als jemand, der nicht was Böses will, sondern das helfen möchte. Und die Kinder erkennen sehr schnell, wenn man es gut mit ihnen meint. Und man muss sich sehr viel Zeit lassen. Und wir befragen die Kinder nicht, das dürfen wir nicht. Aber wenn das Kind Vertrauen zu uns fasst, so wie letzte Woche, sagt ein Kind dann ganz spontan, da habe ich Aua oder das tut mir weh oder die Blutunterlaufung, Papa hat mich geschlagen. Wir sind keine Kinderpsychiater, wir dürfen die Kinder nicht fragen. Aber wenn ein Kind es uns spontan was dazu sagt, dann notieren wir das selbstverständlich so, wie es Kind uns mitgeteilt hat.
Sehr viel schwieriger stelle ich mir das vor mit der Vernachlässigung, Frau Seifert, das zu diagnostizieren. Da sind ja keine blauen Flecken.
Ja, haben Sie recht, aber andererseits muss man sagen, wenn man so tolle Unterstützung hat, wie wir es hier haben, mit zwei super gut ausgebildete Fachärztinnen für Kinderheilkunde auf diesem Gebiet, ist das gar nicht so schwierig. Also um ein Beispiel Ihnen zu nennen, Kinder werden dann orientierend auf ihren Entwicklungsstand untersucht und es gibt sogenannte Stufen im Entwicklung eines Kindes. Man weiß, was ein Kind ungefähr in welchem Alter schon machen sollte oder können sollte. Farben, Duplosteine aneinander legen, auf ein Bein hüpfen, mit Ball spielen können. Und es ist nicht selten, dass wir Kinder hier haben, die gerade kurz vor Schule stehen oder in erster Klasse sind und nicht Farben erkennen können oder nicht auf ein Bein hüpfen können oder diese kindliche Entwicklung nicht erreicht haben und sind ganz gesund geboren worden, aber eben sie sind nicht gefördert worden. Oder was wir relativ oft erleben, ist die Kinder, die nicht gut hören können. Sie sind nie bei einem Arzt gewesen, also keiner hat festgestellt, dass die Kinder nicht hören können. Und dann haben wir einen 5-Jährigen, den wir zum Hörtest schicken, um festzustellen, er kann nicht hören. Kein Wunder, dass er auch nicht sprechen kann.
Sie haben ja dieses Hamburger Kinderkompetenzzentrum mit begründet und da steht die Vernetzung ganz vorne dran. Warum ist die Ihnen als Rechtsmedizinerin so wichtig?
Weil ich finde, wir können diesem schwierigen Thema nur gerecht werden, wenn wir alle zusammenarbeiten. Ich kann nur einen ganz, ganz kleinen Teil beitragen als Rechtsmedizinerin. Ich kann diese Gewaltanwendung nachweisen, aber gerade das, was ich angesprochen habe und wir wissen, dass die meisten Kinder weltweit vernachlässigt werden. Vernachlässigung ist ein viel größeres Problem als körperliche Misshandlung und hinterlässt Spuren, die einem sein Leben lang verfolgen. Und da brauche ich eine Kinderärztin, weil ich zwar das gelernt habe, als ich Medizin studiert habe, aber es ist nicht mein Fachgebiet. Dazu benötige ich noch natürlich Kinder- und Jugendpsychiater, weil die sich um die Seele eines Kindes kümmern und auch die Jugendämter, die dann die Familie begleiten. Uns liegt es nicht am Herzen, dass die Familie vor Strafrichter kommt. Das ist das Allerletzte, was ich mir wünsche. Was ich mir wünsche, ist, dass die Familie erkennt, dass etwas nicht richtig ist, dass die Eltern erkennen, dass sie überfordert sind, dass sie etwas getan haben, was sie nicht tun sollten, vielleicht auch weil sie selbst als Kinder so erzogen worden sind, dass sie begreifen, dass das nicht gut ist, dass sie Hilfe annehmen und mit Jugendamt zusammenarbeiten. Wenn wir das erreicht haben, dann hat sich der Tag gelohnt. Dann habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte.
Sie sprechen natürlich dann auch mit den Eltern. Sie bekommen auch Reaktionen. Aber bei dem, was Sie da tagtäglich zu hören bekommen und auch sehen in Ihrer Praxis oder in Ihrer Klinik, haben Sie da manchmal das Gefühl, die leibliche Elternschaft ist in Deutschland doch zu hoch bewertet?
Ich denke, wir wissen alle, ein Kind ist am besten aufgehoben bei seinen Eltern. Das wird uns jede Kinder- und Jugendpsychiater bestätigen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns alle zusammen bemühen, die Eltern zu ermöglichen, gewaltfrei ihre Kinder zu erziehen. Die Kinder sollen bei Eltern bleiben, wenn immer möglich, aber wir müssen dafür sorgen, dass die Eltern die Hilfe annehmen und dass die auch sehr intensiv ist. Das ist, glaube ich, wichtig.
Wie man Kindesmisshandlung und Vernachlässigung erkennt und was helfen kann. Dragana Seifert, Rechtsmedizinerin und Mitbegründerin des Hamburger Kinderkompetenzzentrums. Vielen Dank.
Schutzlos ausgeliefert, Gewalt gegen Kinder, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal heile Familienwelt, wenn auch mit historisch üblicher Elterngewalt. Kurt Tucholsky, Mutterns Hände.
Hast uns Stullen geschnitten und Kaffee gekocht und Töppe rüber geschoben und gewischt und genäht und gemacht und gedreht, alles mit deine Hände. Hast du Milch zugedeckt, uns Bonbons zugesteckt und Zeitungen ausgetragen, hast die Hemden gezählt und Kartoffeln geschält, alles mit deine Hände. Hast uns manches Mal bei großem Skandal auch einen Katzenkopf gegeben, hast uns hochgebracht, wir waren Sticker 8, 6 sind noch am Leben, alles mit deine Hände. Heiß waren sie und kalt, nu sind sie alt, nu bist du bald am Ende. Da stehen wir nur hier und dann kommen wir zu dir und streicheln deine Hände.
Kurt Tucholsky in HR2 Der Tag. Ohne Gewalt ging es damals nicht, da war sie auch noch erlaubt. Heute haben wir eine andere Rechtslage zum Glück. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. So steht es seit 2000 im Gesetz. Wenn das Wohl eines Kindes als gefährdet angesehen wird, das Jugendamt eingeschaltet ist und das Gericht angerufen wird, dann kann es passieren, dass den Eltern das Sorgerecht entzogen wird. In diesem Fall braucht das Kind einen Vormund, der über bestimmte Dinge im Leben des Kindes entscheidet. Oder auch einen sogenannten Verfahrensbeistand, der das Kind bei familiengerichtlichen Verfahren vertritt. Heike Borufka erklärt, wie das funktioniert und hat mit einer Juristin gesprochen, die diese Aufgaben regelmäßig übernimmt.
Kyra Nils ist Familienrechtlerin seit 1995, Rechtsanwältin, Verfahrensbeistand. Um etwa 100 Jugendschutzfälle kümmert sie sich jedes Jahr. Da ist alles dabei, von Streitigkeiten über das Umgangsrecht bis zu schwersten Misshandlungen. Das sind dann die Fälle, bei denen sie häufig zur Vormünderin wird und das Sorgerecht erhält, das den Eltern entzogen worden ist. Ersatzmutter sei sie aber nicht, sagt die Anwältin.
Nein, das kann ich nicht sein. Es gibt immer eine Mutter und einen Vater.
Vielmehr trifft sie wichtige Entscheidungen für die minderjährigen Kinder. Zum Beispiel, welche Therapie eignet sich für das Kind, wo soll es leben? Das funktioniert nicht, ohne eine Beziehung aufzubauen, ein Drahtseilakt.
Ich muss sehen, dass mein Mündel sich nicht so an mich bindet, dass es wieder ein Verlust ist, wenn ich aus einem Verfahren ausscheide. Auf der anderen Seite muss ich das Mündel natürlich auch so gut kennen, dass ich gute Entscheidungen für das Mündel treffen kann, wie das eben auch Eltern tun sollten.
Über eine ärztliche Behandlung, eine Umschulung oder den Kindergartenplatz. Das ist ihre Funktion.
Ich darf mir das Kind nicht auf den Schoß setzen und es lieb haben. Natürlich hat man zu manchen Mündeln ein engeres Verhältnis als zu anderen. Aber meine Funktion ist es, Entscheidungen zu treffen.
Vormünder sind wichtig. Aber so richtig unterstützt der Staat diese Institution nicht, sagt Kyra Nils. 33,50 Euro bekommt sie pro Stunde. Für die Anwältin ist ihre Aufgabe als Vormünderin deshalb eher ein Ehrenamt.
Diese Kinder brauchen Menschen, die sich für sie engagieren und die bereit sind, die Verantwortung trotzdem zu übernehmen, obwohl die Bedingungen nur suboptimal sind.
Wenn die Vormünderin und ihr Mündel zum ersten Mal zusammentreffen, dann ist das oft schwierig. Besonders dann, wenn das Kind noch zu Hause lebt, aber aus der Familie geholt werden soll, fremdplatziert werden soll, wie es die Juristin nennt. Dann werde sie wie eine aus dem Feindeslager angesehen. Einfacher sei es, wenn das Kind bereits untergebracht ist.
Ich lasse den Mündeln auch zu, dass sie mir Fragen stellen, auch persönlicher Natur. Denn sie müssen sich auch ein Bild von mir schaffen können. Ich bin eine fremde Frau, die da erstmal kommt, die aber ganz wichtig fürs weitere Leben ist.
Meistens nimmt sie einen Bezugsbetreuer mit, also eine Person, dem das Kind vertraut.
Und dann sage ich, hallo, ich bin jetzt hier. Das Gericht hat mich zum Bestimmer gemacht für Dinge, die ganz wichtig sind in deinem Leben. Und dann entwickelt sich eigentlich relativ schnell ein Gespräch. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen Talent ist, dass ich die Gabe habe, mit Kindern gut sprechen zu können.
Kyra Nils versucht, dem Kind eine Zukunft zu bauen.
Ich glaube, dass wir diese Kinder weitgehend retten können, wenn wir ein passgenaues Angebot schaffen. Und das ist manchmal eine Herausforderung.
Die gelingen kann, wenn alle mitmachen. Mit dem Jugendamt und dem Familiengericht in Frankfurt macht die Anwältin gute Erfahrungen. Außerhalb Frankfurt seien die zuständigen Instanzen oft weniger engagiert und kompetent. Da fehle noch viel Infrastruktur, sagt die Vormünderin Kyra Nils.
Heike Borowka über die Rolle des Vormunds für ein Kind, dessen Eltern das Sorgerecht entzogen wurde, und die Funktion eines Verfahrensbeistandes, der in einem familiengerichtlichen Verfahren die Interessen des Kindes vertritt. Professor Ludwig Salgo ist jetzt ins Studio gekommen, Familienrechtler an der Uni Frankfurt und Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderschutzbundes. Den Verfahrensbeistand, Herr Salgo, haben Sie ja immer gefordert, den Verfahrensbeistand für Kinder vor Gericht. Ist Ihr Ziel erreicht? Muss jetzt in jedem Fall so ein Verfahrensbeistand einberufen werden oder dazugerufen werden?
Wenn wir von Kinderschutzfällen bei den Familiengerichten reden, wo das Jugendamt keine andere Möglichkeit mehr sah, dass das Gericht eingeschaltet werden muss, das sind Fälle, wo obligatorisch der Gesetzgeber sehr streng dann auch fast ausnahmslos die Bestellung eines Verfahrensbeistandes eigentlich fordert. Was aber die Gerichte nicht immer in dem Umfang tun, wie es der Gesetzgeber eigentlich von ihnen erwartet.
Welche Rolle spielt das Kind? Also muss ein Kind immer angehört werden in solchen familiengerichtlichen Verfahren?
Also in diesen Kinderschutzfällen kommen wir bei Kindern ab 3 Jahren aufwärts, auch nach der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte, nicht um die Kindesanhörung herum. Der Vorteil ist natürlich, wenn wir eine geeignete Verfahrensbeiständin haben, dann wird das Kind schon aufgeklärt vorher, worum wird es gehen bei der Anhörung. Das Kind wird begleitet und auch hinterher das Kind aufgefangen und mit ihm besprochen, was jetzt kommen wird. Also das ist dann schon eine günstigere Situation für die Kinder. Mhm.
Soweit die Theorie. Es gab gerade einen Fall in Freiburg. Da hat das Jugendamt ein Kind wegen Kindeswohlgefährdung aus der Familie geholt. Das Gericht hat das Kind wieder zurück zu der leiblichen Mutter geschickt. Sie und ihr Lebensgefährte, der vorbestraft im Bereich des Sexualstrafrechts war, hatten das Kind jahrelang missbraucht. Wie kann denn dann sowas passieren?
Es ist sehr schwer zu erklären, wie ein Gericht und auch das Oberlandesgericht solche schwerwiegenden Verfahrensfehler begehen und das Kind nicht anhören, dem Kind keinen Verfahrensbeistand bestellen und auch sonst keine Hilfen, etwa aus der Medizin, aus der Psychologie oder der Psychiatrie hinzuholen, in einem solchen Fall, wo so schwerwiegende Verletzungen des Kindes sehr wahrscheinlich dem Gericht erscheinen mussten. Und das Gericht hat eben nicht dieses Wissen und es gibt eigentlich fast keine Erklärung, warum hier alle Verfahrensgarantien zugunsten der Kinder außer Acht gelassen worden waren.
Ist das denn was Grundsätzliches, wo man sagen kann, ja, die Gerichte oder die Familienrichter wissen eigentlich oft nicht, welche Regeln herrschen oder wie man mit so einem Kind auch umgeht?
Ja, man muss nur ein Jahr lang in der Justiz gewesen sein. Zum Beispiel war man Staatsanwalt und nach einem Jahr kann man schon im Familiengericht sitzen, ohne darauf vorbereitet zu sein, mit einem Kind zu reden, die Kindesanhörung zu machen, zu verstehen, wer ein Jugendamtsbericht zu lesen ist, was ein Jugendamt an Hilfsmöglichkeiten hat, wo die Grenzen sind, welchen Fragen man einem Gutachter stellt, wie man ein Gutachten, was erstellt worden ist, auch lesen und zu verstehen hat. Also das ist schon eine ziemlich außergewöhnliche Situation, dass man jemand in ein so gefährliches Feld arbeiten lässt, ohne ihm entsprechend die Ausstattung auch zu nehmen. Im Arbeitsrecht hätte man früher gesagt, es ist eine gefahrengeneigte Arbeit und der Arbeitgeber ist in der Pflicht, die Arbeitnehmer hier sehr gut auszustatten, dass sie bei dieser Gratwanderung, und es ist eine, auch gut zurechtkommen, dass niemandem etwas passiert.
Also sehen wir bei den Juristen, dass Kinderschutz kein Bestandteil im Studium ist, so wie bei den Pädagogen. Beide, haben wir vorhin auch gehört, sind eben in diesen doch sehr dramatischen Situationen eigentlich gefragt, das Kind zu schützen und wirklich in den Fokus zu nehmen. Es gab ja mal einen Vorstoß des damaligen Justizministers Maas 2017, dass eine Zusatzqualifikation für Familienrichter verpflichtend eingeführt werden sollte. Da haben die Länder abgewunken. Wie kann denn das sein?
Es ist schon eine merkwürdige Situation, dass in ganz vielen Berufsfeldern Fortbildungspflichten bestehen. Man muss auch nachweisen, dass man die Fortbildung gemacht hat. Und einzig und allein, die Richter sollen davon ausgenommen sein. Das ist schon sehr merkwürdig und das können wir uns auch gar nicht leisten. Und es zeigen auch immer wieder Fälle auch der obergerichtlichen Rechtsprechung bis hin zum Bundesgerichtshof, dass hier Wissen von Richtern fehlt, um diese schwierigen Fälle auch richtig entscheiden zu können. Ich bin zuversichtlich, wir werden das auf Dauer uns nicht leisten können, hier in diesem Feld Laien jetzt in diesem Sinne, die nicht das Wissen haben, die vielleicht exzellente Juristen sein können, aber mit diesen Fällen und diesen Konstellationen nicht gut umgehen können.
muss man natürlich der Gerechtigkeit halber sagen, natürlich gibt es Pädagogen und Jugendamtsmitarbeiter und auch Familienrichter, die eine sehr, sehr wertvolle und hochqualifizierte Arbeit machen. Aber man wundert sich, warum das strukturelle Defizit, was ja in dieser Studie die Ausgangspunkt auch dieser Sendung ist, ja auch beklagt wird, dieses strukturelle Defizit doch durch alle Berufsgruppen offensichtlich so groß ist.
Also es gibt schon sehr große Anstrengungen in den Ländern hinsichtlich der Fort- und Ausbildung der Juristen, aber und der Richter hier, aber die sollte schon am Anfang auch, bevor die Tätigkeit aufgenommen wird und nicht Training on the Job sein, das ist das eine. Und das andere ist, es nehmen keineswegs alle daran teil, es gibt keine entsprechende Verpflichtung. Mein Ansatz wäre, Richter haben einen Rechtsanspruch auf Fortbildung, Richter müssen nachweisen, dass sie fortgebildet sind. Das wird bei der Beförderung berücksichtigt, das wird bei der Arbeitsbelastung berücksichtigt und so wird, glaube ich, ein Schuh daraus.
Jetzt auch an Sie die Frage. Wir reden ja in dem Fall auch wieder darüber, wie hoch wird die leibliche Elternschaft bewertet, auch juristisch. Natürlich geht es da auch um das Abwägen gegen die Kinderrechte oder das Recht des Kindes auf Schutz. Wird die leibliche Elternschaft rechtlich vielleicht auch in Deutschland zu hoch bewertet?
Natürlich spielen hier die Schatten der Vergangenheit eine Rolle, die schon in der Sendung angesprochen worden waren. Aber man muss ganz klar sehen, die Verfassung, und das hebt das Bundesverfassungsgericht auch bis in die letzten Entscheidungen hervor, überantwortet die Verantwortung für Kinder zunächst mal an die Eltern. Aber der Staat ist auch hier in der Pflicht, über die Betätigung der Eltern wacht die staatliche Gemeinschaft, so formuliert es unsere Verfassung. Und das Kind hat einen Rechtsanspruch auf Schutz durch den Staat, wenn es nicht gelungen ist, Kinder aus den Gefährdungszonen mit und über ihre Eltern zu erreichen. Also hier haben wir eine ganz ausgewogene eigentlich Ausgangslage, die aber oft nicht gesehen wird aufgrund von Wissensdefiziten, aufgrund von Ideologien, aufgrund von zu wenig Empirie.
Also rechtlich steht die leibliche Elternschaft nicht zu hoch, aber ideologisch.
Ja, so kann man das sagen.
Der Familienrichter braucht mehr Zusatzqualifikation und zwar verpflichtend, sagt Professor Ludwig Salgo, Familienrechtler an der Uni Frankfurt und Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderschutzbundes. Besten Dank. Schutzlos ausgeliefert, Gewalt gegen Kinder, der Tag in HR2 Kultur. Noch ein Stück heile Welt, eine väterliche Liebeserklärung an die Tochter von Adelbert von Chamisso.
Dein Vater hält dich im Arme, du goldenes Töchterlein, und träumt gar eigene Träume und singt und wiegt dich ein. Es eilt die Zeit so leise, gewaltig und geschwind, aus enger Wiege steiget hervor das muntere Kind. Das Kind wird still und stiller, es drängt an die Mutter sich, wie blühet heran die Jungfrau, bewusstlos so minniglich. Ein Himmel welcher Tiefe, ihr Auge so blau und klar, wie bist du gleich geworden, der Mutter, die dich gebar. Nun übertauen Perlen des hellen Blickes Glanz, nun will der Zweig der Myrte sich biegen zum bräutlichen Kranz. Der Vater hält dich im Arme, du goldenes Töchterlein, und träumt von deiner Mutter und singt und wieget dich ein.
Vaterliebe von Chamisso in HR2 der Tag. Manche Fälle enden tödlich, von denen hören wir dann laut und öffentlich. Die meisten Fälle von Kindesmisshandlung aber finden hinter verschlossenen Türen statt, leise und heimlich. Die Täter sind in der Familie und werden meist auch noch von anderen Familienmitgliedern gedeckt. Kinder trauen sich nicht, von ihrem Leid zu sprechen. Über die Kinder und das Umfeld, das reagiert oder auch nicht, haben wir jetzt schon viel gehört. Wechseln wir die Seite. Wer schlägt da zu? Wer sind diese Täter-Eltern? Und kann man überhaupt verhindern, dass sie ihre Kinder schlagen? Können sie sich in den Griff kriegen? Daniela Klein hat einen Vater getroffen, der gewalttätig war und daran etwas ändern möchte.
Wie alles anfing, weiß Alex Möller nicht mehr so genau. Vielleicht war es, als der kleine Sohn einfach nicht aufhören will mit Spielen, obwohl er es ihm schon 5-mal gesagt hat, er ihn am Arm packt und feste zudrückt.
Ich fühle mich dann provoziert, ja, und das baut sich so auf. Also es geht jetzt nicht von jetzt auf nachher, sondern das ist eine Situation, in der sich das schaukelt sich ja alles hoch. Die Eskalation ist dann, wenn es dann wirklich zur Gewalt kommt.
Alex Möller heißt eigentlich anders, aber wir schützen seine Identität. Seine Stimme wurde zudem verfremdet. 3 oder 4 ist der Sohn, als Alex Möller ihn zum ersten Mal schlägt.
Ich habe ihn erst gepackt und geschüttelt und um mir selbst genug zu tun, musste ich ihm dann noch die Ohrfeige geben. Und da habe ich aber schon versucht, nicht so feste zuzuschlagen. Also ich bin sicher, dass das bei ihm ganz anders angekommen ist als bei einem Erwachsenen.
Als der Sohn im Kindergarten und später in der Schule auffällig wird, sich aggressiv verhält, sucht sich Alex Möller Hilfe.
Die findet er im südhessischen Seeheim-Jugendheim bei Klarmann e.V., Fachstelle gegen Gewalt. Hier beginnt er eine Therapie und lernt, mit seinen Aggressionen umzugehen. Und er fängt an zu begreifen, dass er ein Gewaltproblem hat. Thorsten Kusper, sein Therapeut, erklärt, wie es vielleicht dazu kommt.
Das bedeutet, dass es immer Ereignisse von außen gibt, die dazu führen zu solchen Taten oder eben halt auch Opferhaltung. Und dementsprechend wird da drauf geschaut, ganzheitlich, mit der gesamten Familie in der Regel, weil es ist niemals einer, sondern es gehören immer zwei dazu.
Auch das Kriseninterventionsprogramm FIM, Familie im Mittelpunkt, des Albert-Schweitzer Kinderdorfes Hanau, arbeitet nach diesem systemischen Ansatz. Wir haben den Grundgedanken, erklärt Familientherapeutin Ursula Wojewoda-Scherer, Kindern zu ermöglichen, in ihren Familien aufzuwachsen.
Das ist ein Ort der Kooperation zwischen Jugendamt, Familie und uns, weil es darum geht, ein Erziehungsbündnis für Kinder zu schmieden, mit dem Ziel, die Grundfunktionen der Familie wiederherzustellen. Also Sicherheit, Zuwendung, Liebe und versorgt sein im physiologischen Sinne.
Das Programm kommt aus Amerika. Family First heißt es dort und ist über Holland nach Deutschland gekommen. Die Krise als Chance sehen, ist hier der Ansatz. Die Familie wieder in Balance bringen. Aber das gelingt nicht immer. Dann muss das Kind raus und anders untergebracht werden. Andere Programme bieten Hilfe, bevor es zu Gewalt gegen Kinder kommt oder Kinder schwer vernachlässigt werden. Seit 2007, nach den schweren Misshandlungs- und Vernachlässigungsfällen wie Kevin oder Lea Sophie, gibt es bundesweit ein breites Angebot an sogenannten frühen Hilfen. Babylotsen, die Eltern schon im Krankenhaus direkt nach der Geburt ansprechen, oder Familienhebammen, die Eltern über einen längeren Zeitraum begleiten. Dazu gehören auch Elternkurse, wie etwa Starke Eltern, starke Kinder des Kinderschutzbundes. Diese frühen Hilfen gibt es ausreichend für Eltern, in Frankfurt beispielsweise 400 verschiedene. Und dennoch passiert es immer wieder, dass Kinder von ihren Eltern geschlagen, geprügelt oder geschüttelt werden.
Professor Jörg Fegert, Kinder- und Jugendpsychiater und ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie sitzen im Studio in Berlin. Schön, dass Sie den Weg dorthin gefunden haben. Jetzt haben wir eben gehört, hinter der körperlichen Gewalt steckt auch oft psychische Not. Das wurde ja auch in diesem Fall spürbar. Hat man mit diesen Hilfsangeboten, von denen wir gerade berichtet haben, genug Chance, an betroffene Familien heranzukommen, die Gewalt zu beenden?
Naja, angesichts einer solchen Problematik, die so in der Breite die Bevölkerung erfasst, wenn man heute repräsentative Umfragen macht, dann sagt ein Drittel der Deutschen, dass sie eine Belastung wie Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch in der Kindheit erlebt hat, hat man nie genug. Und dennoch ist es wichtig, dass wir zunächst anfangen, Eltern, die ein Problembewusstsein haben, das war bei dem sogenannten Herrn Möller, ja, ein ganz wichtiger Schritt, dass er erkennt, er hat hier ein Problem und er möchte hier was ändern, dass man diese Eltern unterstützt.
Jetzt haben wir auch bei diesem Fall, der sich eben Alex Möller nennt, gehört, dass er selbst früher geschlagen wurde. Das wissen wir von diesem Fall. Gehört das auch zu den Folgen erlittener Gewalt, dass die eigene Gewaltbereitschaft steigt?
Wir haben in der Literatur sehr viele Studien, die belegen, dass ein Teufelskreis der Gewalt darin besteht, dass das Risiko, dann die eigenen Kinder auch wieder zu schlagen, überhaupt in Beziehungen mehr gewalttätig zu sein, erhöht ist. Dennoch möchte ich es auch andersrum sehen, weil erhöhte Risiken bedeuten ja nicht, dass das ein automatisches Gesetz ist. Die meisten Eltern, die selbst Gewalt erfahren haben, geben diese Gewalt nicht weiter, sondern wollen für ihre Kinder eine andere Realität, einen anderen Start. Und da ist auch der Punkt, wo wir zum Beispiel mit den frühen Hilfen ansetzen, dass wir früh Unterstützung geben, es anders zu machen.
Jetzt haben wir in der Sendung viel über körperliche Misshandlungen gesprochen, wie man sie erkennt und beenden kann. Sie schauen in Ihrer Klinikpraxis aber auch auf Formen psychischer Misshandlungen. Da gibt es ja keine blauen Flecken oder Narben. Wie können Sie denn diese emotionale Not erkennen?
Emotionale Misshandlung betrifft Kinder ganz zentral im Selbstwert. Wenn ich in einer Familie immer das schwarze Schaf bin, wenn ich an allem schuld bin, was schief geht, wenn ich ständig getadelt werde, dann zersetzt das eigentlich mein Gefühl von mir selbst. In Deutschland sind das ungefähr 6% aller Menschen, die so schwerste Misshandlungen erlebt haben. Und Langzeitforschung zeigt, dass hier die emotionale Misshandlung genauso schlimm erfahren wird, genauso viele psychische Folgen wie später Suizidalität, also Selbstmordgefährdung mit sich bringt, wie auch die körperliche Misshandlung oder der sexuelle Missbrauch. Aber wie Sie sagten, man sieht keine direkten Symptome, sondern man muss mit den Kindern reden.
Und woran erkennen Sie das dann, dass es denen nicht gut geht?
Das eine ist im Gespräch, das wirklich mit diesen Kindern anzusprechen, weil häufig werden diese Kinder bei uns wegen irgendeiner Symptomatik im Alltag, dem Nicht-Zurechtkommen in der Schule, vorgestellt und dann hat man einen ersten Einstieg im Gespräch. Oft ist es aber auch wichtig, solche Themen zu erlauben. Wenn wir in unserer Wartezimmer zum Beispiel Plakate vom Kinderschutzbund oder von spezialisierten Beratungsstellen haben, dann nutzen das viele Kinder oder auch Eltern zu sagen, kommt sowas häufiger vor und darüber zu reden. Oder es gibt standardisierte Fragebogen, die auch solche Misshandlungsformen abfragen, die wir bei unserer Klientel auch einsetzen, denn viele Kinder haben solche Belastungen erlebt.
Emotionale Vernachlässigung, emotionale Misshandlung. Bei den körperlichen Misshandlungen hat man früher gesagt, dass, oder gedacht, ja, das ist so ein Schichtenproblem, da wird dann viel getrunken und es ist kein Geld da. Ich überziehe es jetzt mal. Das kommt ja nur in diesen Familien vor. Da weiß man mittlerweile, so ist es nicht. Es zieht sich durch alle Schichten. Wo findet man diese emotionalen Vernachlässigungen?
Also die emotionale Vernachlässigung ist relativ schichtunabhängig und die emotionale Misshandlung, diese aktive Form, Kinder zu beschädigen, indem man sie wirklich verbal angreift, herabsetzt, die ist auch über alle Schichten eigentlich gleich verteilt.
Und was kann man dann tun? Also wir haben eben gehört von diesen Hilfeangeboten für Väter, die eben, in dem Fall war es ein Vater, sagen, ich merke, hier läuft was schief, ich mache was falsch. Wie gehen Sie auf die Eltern zu?
Es gibt relativ viele, auch niedrigschwellige Angebote, die sogenanntes Positive Parenting, also eine positive Eltern-Kind-Beziehung befördern sollen. Ein ganz zentraler Fokus ist zunächst mal darauf zu achten, was kann das Kind denn gut, was macht das Kind denn gut und diese Momente rückzumelden und diese Momente auch zu genießen und nicht immer wieder bei der Irritation einzusteigen. So kann man ein Stück weit aus diesem Teufelskreis herauskommen. Und es gibt Gott sei Dank relativ viele Eltern, die auch in Programme, in Elternschulen gehen, um solche Techniken zu lernen, um sich selbst auch mehr zu beherrschen in diesem Fall. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel durch die neuen Medien in Bezug auf emotionale Vernachlässigung enorm viele Anreize haben, unsere Kinder zu missachten, weil wir mit anderen Dingen parallel beschäftigt sind. Ich glaube, hier müssen wir auch ein Bewusstsein wecken, ähnlich wie beim Schütteln, was der Herr Möller vorhin erwähnt hat, einfach deutlich machen, dass solche Handlungsweisen von Eltern Gefährdungen mit sich bringen.
Das heißt, die Aufmerksamkeit entziehe ich dem Kind in dem Moment.
Genau.
Jetzt auch an Sie die Frage, die ich an alle Gesprächspartner in dieser Sendung gestellt habe. Wenn auch Sie jeden Tag diese Fälle sehen von emotionaler Vernachlässigung, Sie sehen ja auch Folgen von körperlicher Gewalt und Sie haben deutlich gemacht, weder emotional noch körperliche Misshandlung geht folgenlos, sondern es gibt schlimme Folgen von beidem. Haben wir in Deutschland zu viel Respekt vor der leiblichen Elternschaft?
Zuerst noch mal zu den schlimmen Folgen, um auch etwas Ermutigendes zu sagen. Wir haben mal eine Gruppe von schwer sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen untersucht und ungefähr ein Drittel hatte zunächst keine behandlungsbedürftigen Folgen. Also es gibt durchaus auch Kinder, die resilient sind, wie imprägniert sind und vielleicht im späteren Entwicklungsverlauf noch Unterstützung brauchen, aber wir können nicht eine Belastung, ein Trauma gleichsetzen mit automatisch, da braucht es Behandlung. Da tritt eine psychische Erkrankung auf. Was mich immer provoziert oder irritiert, um jetzt auf Ihre Frage zu kommen, ist, wie häufig Kinder in ihrer Betreuungssituation wechseln müssen. Wir haben heutige Heimkinder untersucht und diese im Durchschnitt 12-jährigen Kinder haben in ihrem kurzen Leben zwischen 7 und 15 Betreuungswechsel gehabt. Und das, glaube ich, sieht jeder, das kann nicht gut sein. Und da gebe ich Herrn Salgo recht, rechtlich ist alles eigentlich bei uns klar und es ist sehr ausbalanciert, auch im Artikel 6 Grundgesetz. Aber in der Rechtspraxis hat man doch manchmal den Eindruck, das Blut ist dicker als Wasser, dass die Blutsbeziehung zum Kind stärker gewertet wird als die soziale Elternschaft. Und in der Bindungstheorie wissen wir aber, dass die Person, die ein Kind betreut und auffängt, eigentlich die zentrale Entwicklungschance für das Kind ist.
Emotionale Vernachlässigung und Misshandlung kann ebenfalls schwerwiegende Folgen haben und kontinuierliche Betreuung muss im Vordergrund stehen. Professor Jörg Fegert, Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut am Uniklinikum Ulm, vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Schutzlos ausgeliefert, Gewalt gegen Kinder. Die Sendung ist vorbei, das Thema noch lange nicht. Unsere Kollegen von HR Info, HR Fernsehen und HR Online haben viel zusammengestellt. Auch heute Abend eine große Dokumentation um 20.15 Uhr in der ARD. Sie hören auch mehr in HR Info im Laufe dieser Woche oder Sie finden auf der Online-Seite kindeswohl.ard.de weitere Informationen, auch Hilfsangebote. Die finden Sie übrigens auch überall in Deutschland. Da gibt es Elterntelefone in Ihrer Region oder auch Kinderschutztelefone, kostenlos und anonym nutzbar. Das Einzige, was man falsch machen kann bei Verdacht auf Kindesmisshandlung, ist nichts tun, sagt die Deutsche Kinderhilfe. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen einen schönen Abend.